Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Katjas und Inas Buchgestöber.
Heute haben wir für euch 4 Bücher vorbereitet.
2 Romane und 2 Biografien.
Genau, und wir haben gedacht, wir nennen die Folge Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Am Ende der Folge werdet ihr wissen, warum. So. Genau. Katja, möchtest du anfangen mit deinem ersten Roman?
Ja, ich habe in letzter Zeit wieder Glück gehabt mit meinem Händchen für schöne Bücher und war in einer Buchhandlung und habe gleich auf einem Tisch das schöne Buch hier gesehen aus dem Dörlemann Verlag. Das heißt, Seerauchen ist ein Roman von Sabine Eschbach und das Buch hat 340 Seiten. Ja, der Dörlemann Verlag ist ein Schweizer Verlag und wir haben hier ein sehr schön farblich in Rottönen gestaltetes Buchcover mit einem schönen gelben Lesebändchen.
Da ist es wieder, genau.
Genau. Und also dieses Buch ist der Debütroman der Autorin, die dafür auch Literaturstipendien bekommen hat, ein Aufenthaltsstipendium. Also da hat sie schon früh abgezeichnet, dass das eine gute Sache wird.
Und, ist das eine Schweizerin oder?
Lass mal gerade überlegen. Ich weiß es nicht.
Weil du sagst, ein Schweizer Verlag, ja, dann würde das ja fast naheliegen.
Nee, genau. Sie ist im Schwarzwald. Ja, sie ist, das ist eine deutsche Autorin. Okay. Genau. Ja, genau. Genau, geboren 1959 und am Bodensee aufgewachsen. Dort spielt nämlich auch das Buch. Okay. Und zwar, sagen wir mal, in der Zeit, als der Nationalsozialismus so um sich griff, sagen wir mal, 33 und folgende Jahre.
Okay.
Genau. Es geht um Josef. Josef ist ein Junge, der wohnt in einem Dorf, in einem Bauernhof, mit seiner Mutter zusammen. Also in der Bodenseeregion, auf der deutschen Seite des Bodensees. Und Josef ist zu Beginn des Buches 7 Jahre alt und ist ein bisschen anders als die anderen Kinder. Stellt sich später raus, dass er Autist ist. Das ist damals ja noch keine Diagnose gewesen, sondern man hat einfach gesagt, er ist anders. Damals hat man gesagt, er ist behindert. Nicht ganz klar im Kopf, gestört, was man damals so gesagt hat. Und er kommt aber mit seiner Mutter, also in dem Zusammenhang, er wohnt mit seiner Mutter, der Vater ist unbekannt, kommt er gut klar, die Mutter hat sich auf ihn eingestellt. Aha. Und man liest quasi, was er erlebt, was er macht und wie er die Welt wahrnimmt. Das ist eine ganz große Stärke dieses Buches, wie ich finde, weil die Sprache so gewählt ist oder die Schilderungen so gewählt sind, dass sie die Wahrnehmung, die Weltwahrnehmung dieses Jungen sehr gut widerspiegeln. Genau. Er ist also zum Beispiel sehr geräuschempfindlich, hat ein anderes Zeitempfinden, kann manche Sachen sehr gut behalten, andere Sachen vergisst er. Mhm. Also alles, was so, ja, er ist so ein bisschen entwicklungsverzögert, manche Sachen klappen wunderbar, andere braucht er unheimlich lange oder er lernt es sehr viel später als andere und wird natürlich auch in der Schule gehänselt. Und es ist ein bisschen schwierig, dass er überhaupt in die Schule kommt. Mhm. Aber mit einiger Geduld und einem guten Lehrer und auch dem Wohlwollen immer wieder seiner Mutter kommt er in seiner vertrauten Welt ganz gut klar. Mhm. Ja, und natürlich gibt es auch immer schon diejenigen, die ihn nicht mögen. Und das werden, als dann die Nazi-Zeit quasi beginnt, immer mehr. Okay. Dieses ja, Anderssein wird halt quasi für ihn immer mehr zum Problem. Ja, also es passieren in dem Buch keine, also finde ich jetzt keine, sagen wir mal, es geht nicht um irgendwelche weltbewegenden Ereignisse, sondern es geht einfach um das Leben, wie das sich auch damals gestaltet hat, auch in diesem Dorf. Dann gibt es mal eine Zeit, wo es viel regnet, da gibt es eine Überschwemmung. Was macht das dann mit der Natur? Und daher kommt auch dieser Begriff, also der Titel des Romans, Seerauchen. Das ist so eine bestimmte Art Dunst oder Nebel, die
am Bodensee,
die okay. bei gewissen Witterungsbedingungen dann dort auftaucht. Finde ich eigentlich sehr schön. Also auch diesen Titel und diese Bezeichnung für dieses Naturphänomen. Genau, und der Josef, der wird dann immer größer und größer. Und wenn es ihm nicht gut geht, dann zieht er sich zurück in eine Art Scheune, die eigentlich aber an einen Schweizer vermietet ist, der dort seiner Arbeit nachgeht, also der ist Handwerker, der macht dort Holzarbeiten und dort gibt es auch viel Papier und Kohle und dort zeichnet der Josef. Also es stellt sich raus, dass er auf eine ganz besondere Art und Weise Menschen porträtieren kann. Auch das ist wunderbar beschrieben, wie er das macht und darin ist eine große Stärke des Jungen. Genau. Ja, irgendwann kommt es so, dass der recht freidenkende Lehrer, den er hat in der Schule, sich der Nazi-Herrschaft quasi widersetzt. Ja? Und der Lehrer wird dann ausgetauscht. Der Lehrer kommt weg, wie viele andere im Dorf, die kommen einfach weg. Josef versteht das natürlich nicht so, warum die dann weg sind, wo die hinkommen. Und Josef versteht auch nicht die große Gefahr, die vom Nationalsozialismus und von dieser ganzen Häme ausgeht. Er hat einen neuen Lehrer und durch diesen Lehrer wird die Sache sehr gefährlich, denn es geht dann darum, ist er überhaupt klar für die Schule? Also der Josef, ist er normal genug oder ist er zu viel anders? Dass man auch ihn wegbringen müsste. Genau. Und dann kriegt man auch ziemlich klar die Ängste mit der Mutter, die Ängste von Josef, die Ängste von einigen, die auf ihrer Seite sind, was dann so alles passiert und wie das Buch dann endet, das möchte ich gar nicht so genau sagen, aber an den Titel unseres Podcasts erinnern, Die Hoffnung stirbt zuletzt, sodass das Buch im Gesamten, also für mich ein sehr schönes, positives Buch über ganz besondere Menschen ist. So. Genau.
Aber es ist jetzt nicht aus der Sicht des Jungen geschrieben.
Nee.
Ein neutraler Erzähler.
Genau, aber, ein neutraler Erzähler. Und
der dann, okay.
Es wechselt auch so ein bisschen. Manchmal ist es Josefs Weltwahrnehmung, die so erzählt wird. Manchmal ist es eher sachlich. Ne? Okay. Also es gibt eher sachliche Teile es geht viel um Farben, also Menschen und Stimmen haben eine Farbe und die Farben sind gut oder schlecht dementsprechend oder er sammelt auch Sachen, das hat für ihn dann irgendwie eine ganz andere Bedeutung als für andere, ja. Und in der Schule kommt er eigentlich gut klar. Man kriegt doch immer wieder mit, wie sehr er sich bemüht, dass das alles funktioniert. Und es funktioniert auch in seinem Rahmen. Kriegt er letztlich alles hin, wie er soll. Ja, mit großer Anstrengung. Ja. Ist ein wirklich sehr schönes Buch.
Hört sich toll an.
Ja.
Ja, wunderbar.
Kann ich nur empfehlen. Es kostet, ich glaube, es hat 24 Euro gekostet.
Okay.
Genau.
Ne, ist auch wirklich ein schöner Einband.
Sehr schön, ne?
Sehr schön gemacht. Ja.
Wunderbar. Ja, das war die Nummer 1 heute.
Da dann kommt Nummer zwei.
Nummer zwei.
genau. Und zwar habe ich einen New York Times Bestseller.
Ah ja. Mhm.
Wedding People.
Well, habe ich auch in der Bibliothek schon gesehen. Ja,
ja, hat auch, finde ich, ein sehr hübsches Bild, so Wellen. Und dann zwei Hände, die so rausgucken, eine mit einer Sektflasche und die andere mit dem Victory-Zeichen. Das Buch ist erschienen, das ist vom letzten Jahr, von 2025, im Lübbe Verlag. Hat, oh Gott, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Seiten das sind, 474 Seiten. Und hat gekostet auch 24 Euro.
Na schau.
Genau. Die Autorin, die Allison S. Park, die ist eine Amerikanerin, amerikanische Schriftstellerin. Das ist ihr dritter Roman. Und sie ist eigentlich noch relativ, naja gut, 84 geboren.
Ja, ja, sehr jung noch.
Sehr jung, sehr jung. Sehr jung, genau. und die ist Professorin für Anglistik am Providence College in Rhode Island. Genau. Es geht eigentlich um zwei sehr ernste Themen. Einmal um Selbstmord und einmal um Heiraten.
Oha, ja, das sind zwei ernste Themen.
Das sind definitiv zwei ernste Themen. Und zwar geht es um Phoebe Stone. Die hat in den letzten Jahren keine so gute Zeit gehabt. Sie ist eigentlich, arbeitet an der Uni. Ihre Doktorarbeit geht nicht voran. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, geht nicht irgendwie nach vorne. Sie bekommt keine feste Stelle angeboten. Ihr Privatleben ist aus den Fugen geraten. Sie wollten eigentlich Kinder haben mit ihrem Ehemann. Aber diese Kinderwunschbehandlung hat nicht angeschlagen und das hat dann im Endeffekt auch die Ehe zerstört. Und sie ist dann irgendwie so in eine Depression geschlittert und hat auch alle Lebensfreude verloren. Und dann ist auch noch der Kater gestorben. Das fand ich jetzt die schlimmste Szene fast in diesem, wie man jetzt wirklich, dass er noch die Katze dran glauben muss. auf jeden Fall, sie hat mit ihrem Mann immer von einem bestimmten Hotel geträumt, dass sie da mal irgendwann hinfahren. Und sie beschließt jetzt, dass sie dorthin fährt und sich dort umbringt.
Ah ja.
In diesem Hotel. Und sie kommt dahin, hat eigentlich gar nicht viel Zeug dabei, weil sie will sich ja eigentlich umbringen. Hat so ihr schickstes Kleid an und die goldenen High Heels von der Hochzeit an. Nur es ist das Problem, in diesem Hotel findet eine große Hochzeit statt. Also eine richtig große Hochzeit. Mhm. So eine Hochzeit, die so eine ganze Woche dauert.
Oha.
Ne, wo alle möglichen Verwandten anreisen und eigentlich das ganze Hotel nur mit Hochzeitsgästen voll ist, außer ihr Zimmer. Mhm. Also das heißt, sie ist die Einzige, die nicht zu dieser Hochzeitstruppe gehört. Und die Braut, die ist jemand, die hat alles perfekt geplant für ihre Hochzeit. Ne? Also die ganze Woche ist durchgetaktet, da hat jeder seine Aufgabe, da ist alles vorbereitet. Also die überlässt nichts dem Zufall.
Die Braut.
Mhm. Und jetzt trifft sie halt auf Phoebe, die sich dort in dem Hotel umbringen will. Und dann sagt die, nee, das geht jetzt, du kannst dich jetzt hier nicht umbringen.
Okay, also die treffen sich dann zufällig,
weil man das, ne, ist ja halt ein Hotel.
Ja.
Und erst denkt sie, ey, die Phoebe wäre jetzt irgendwie Gast von ihrem zukünftigen Mann, Verwandtschaft oder eventuell kennt, ja, von ihrer Verwandtschaft, weil die ist auch so groß, dass sie die auch nicht unbedingt alle kennt. Und dann sagt die Phoebe, nee, sie ist eigentlich nur hier, um sich drum zu bringen. Und dann sagt die, nee, das geht nicht. Also, wir meinen Plan hier nicht kaputt machen.
Schön.
Und das nimmt dann halt jetzt so seinen Lauf. Ne? Also sie will sich eigentlich immer noch umbringen, aber kommt irgendwie auch nicht dazu, weil die Braut, sie versucht da immer irgendwie mit einzubinden dann in die Hochzeit. Mhm. Sie wird dann nachher noch Brautjungfer und alles Mögliche. Also das, sag mal, es ist auf der einen Seite halt schon auch ein schon ein ernstes Thema, schon mit dem Selbstmord. Das ist jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, was man jetzt auf die leichte Schulter nimmt. Aber es ist irgendwie trotzdem ist sehr humorvoll. Und die Charaktere sind unheimlich schön beschrieben. Und es gibt auch einfach wirklich witzige Zusammenkünfte, witzige Geschehnisse da. Und also es ist wirklich ein sehr schönes Buch, muss ich sagen.
Wie hat es denn vor eigentlich? Also welche Art des Suizides?
Mit den Schmerztabletten für die Katze.
Die waren dann übrig, weil also, die Katze...
Also ich glaube, die Hochzeit war besser geplant als dieser Selbstmord.
Ja, okay.
Nichtsdestotrotz hatte sie das schon sehr, sehr ernsthaft vor. Ne? Genau.
Ja, da also, sind wir ja froh, dass sie dann keine Zeit dazu hatten, das zu tun.
Genau. Genau. Und das ist halt, ja, wie sie da eigentlich immer mehr involviert wird und dann auch immer mehr so ihre eigentliche Planung, sag ich mal, ein bisschen aus den Augen verliert. das ist schon, ja.
Ja.
Es ist wirklich sehr schön geschrieben. Also, man braucht jetzt auch keine Angst, sag ich mal, vor dem Thema unbedingt Selbstmord zu haben. Mhm. Aber es ist auch nicht gerade, also es ist jetzt auch nicht irgendwie platt oder irgendwas. Ne? Also es ist schon sehr, sehr schön geschrieben. Auch die Personen sind sehr warmherzig beschrieben. Ne? Mhm. Also das ist also wirklich ein sehr schönes Buch.
Und passt auch dann zu unserem Thema, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau.
Okay, sehr schön.
Passt dazu auch.
Ich habe immer gedacht, ich habe immer dieses Buch nur so im Vorbeigehen irgendwo gesehen, habe gar nicht gelesen richtig, wie die Autorin heißt oder New York Times Bestseller habe ich irgendwie auch nicht gelesen. Ich habe immer gedacht, es geht um, ist nicht irgendeine deutsche Stadt, gibt es doch einen Stadtteil, der Wedding heißt. Ist das nicht
in
Berlin?
Berlin?
Ja. Peinlich, also ich weiß es nicht sicher, es könnte auch München sein, nee, Wedding, keine Ahnung.
Wedding, München-Wedding.
Wissen wir nicht, jedenfalls, ich habe mir gedacht, es geht da um so, um so eine, so was, es wäre ein deutsches Buch, also so, weißt du?
Nee, das hier ist schon so, schon amerikanisch.
Ja,
okay. Also auch diese Hochzeit, ich meine, das kann man sich, das sind bei uns, glaube ich, gar nicht so vorstellen, also die, laut dem Buch verplanen die dann so eine Million, also die haben schon Knete, ne?
Knete,
die Hochzeit kostet dann so eine Million, ne?
Ja,
mit allem Schnickschnack.
Okay.
Und, und deshalb ist auch die Braut da nicht sehr amused, wenn dann irgendwie
wenn was
da was dazwischen kommt.
Ja, ich habe letztens von einer Bekannten gehört, die hat mir erzählt, wie ein Junggesellenabschied abgelaufen ist.
Okay.
Und da habe ich auch gestaunt. Da habe ich auch gedacht, wow. Ne, die haben auch richtig Kohle in die Hand genommen. Alles war durchgeplant. Es war nicht nur ein Abend, das waren also 48 Stunden quasi. Und dann, wenn man was so genau geplant hat, will man natürlich nicht irgendwie das, was dazwischen kommt, ne? Das ist wohl wahr.
Dann ist sowas dann schon eine Challenge, damit dann umzugehen.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Am Schluss wird geheiratet, nehme ich an. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, wir werden sehen.
Die Frage ist es immer, dass
das
Beste, wenn dann geheiratet wird, oder nicht. Aber das würde ich jetzt hier auch nicht verraten.
Nee, das verraten wir nicht. Genau, dass es nicht immer das Beste ist, wenn man heiratet.
Oh ja. Das war eine sehr elegante Überleitung.
Ja, ich weiß gar nicht, wie man zu diesem Buch überleiten kann. Ja, das hat jetzt gerade geklappt. Also das nächste Buch, das ich euch vorstelle, ist geschrieben von Giselle Pellicot zusammen mit Judith Perignon. Übersetzt aus dem Französischen von Patricia Klobusitschki. Und Giselle Pellicot, diesen Namen, den haben wir alle schon gehört. Das ist die Dame aus Frankreich, die in einem großen Gerichtsprozess ihren Mann und 50 weitere Männer verklagt hat.
Mhm.
Ja. Also der Pellicot-Prozess.
Hat sie die verklagt oder war sie nur Zeugin? Weiß ich jetzt gar nicht.
Also ich kenne mich ja juristisch nicht so gut aus. Aber ich weiß auch nicht, wie das ist. Also ich denke, sie war Zeugin, ja, weil, also keine Ahnung, juristisch ist nicht mein Thema. Genau, das Buch heißt Die Scham muss die Seite wechseln, eine Hymne an das Leben. Und ist im Piper Verlag erschienen, vor kurzem, im Februar 2026. Es hat 250 Seiten und kostet 25 Euro. Genau, warum habe ich das gelesen? Ich habe es eine Weile kommen sehen, also dieses Buch. Mhm. Ne? Und ich habe mir das ein bisschen länger überlegt, weil auch vor kurzem dieser Case Epstein, diese Sache auch mich sehr bewegt hat. Und ich habe überlegt, will ich das lesen, dieses Buch von Gisèle Pelicot, oder möchte ich es nicht lesen? Dann habe ich eine Bekannte getroffen, die mir erzählt hat, dass sie das Buch gelesen hat und hat so ein paar Sachen halt gesagt. Und da habe ich gedacht, okay, ich will das auch lesen. Und es war ja so, dass also ihr Ex-Mann quasi sie betäubt hat, über Jahre hinweg, nachts, und sie anderen Männern angeboten hat, die sie dann auch vergewaltigt haben. In einer unendlichen Anzahl von Einzelfällen, die belegt sind durch Videos und Fotoaufnahmen. Das ist ganz unglaublich. Ja. Ich hatte damals, also von diesem Pelicot-Prozess habe ich nicht viel, ich habe das nicht regelmäßig verfolgt. Ich habe nur auch am Schluss gehört, dass die Männer alle verurteilt wurden. Mhm. Dass auch ihr Mann verurteilt wurde, ihr Ex-Mann, wohlgemerkt, ist das vielleicht auch wichtig in dem Zusammenhang. Und man, ich habe die Bilder in Erinnerung, wie sie immer aus diesem Gerichtsgebäude kam und die Frauen, die sich dort davor versammelt haben, ihr auch zugejubelt haben, dass sie den Mut hat, das alles öffentlich zu machen, und auch der Prozess war öffentlich. Jeder konnte quasi an diesen Gerichtsverhandlungen teilnehmen, und die Presse konnte Fotos machen. Jeder, also auch die Angeklagten saßen dort, sind gesehen worden, ne? Also hatten keinen Schutz mehr quasi. Und diesen Mut zu haben, das fanden viele gut, und das find ich auch gut. So.
Also ich denke, das passt ja auch, die Scham muss die Seite wechseln, ne? Also es kann ja nicht sein, dass das Opfer eigentlich sich schämt für das, was ihm angetan wurde, sondern eigentlich müssen sich die Täter schämen. Ne? Ja. Und ich denke, das ist ja genau der Punkt oder dieser Switch, den sie auch hingekriegt hat. Ja. Ne? Also zu sagen, hey, ich muss mich nicht schämen. Ne? Mhm. Ich kann dafür nichts. Ne? Also ich bin da ja unschuld, ich bin ja das Opfer.
Ja, genau.
Die anderen müssen sich schämen.
Genau. Und in diesem Buch erzählt sie also auch sehr ausführlich über ihr ganzes Leben, also von Kindheit an, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, die ersten Jahre der Ehe, über ihre Kinder, ihre beruflichen Aktivitäten, alles, was zum Leben dazugehört, erfährt man in diesem Buch. Also es ist schon so wie eine Autobiografie. Und zwischendurch auch immer in so Happen, Gott sei Dank, immer nur zwischendurch in solchen Happen, dann auch das, was ihr widerfahren ist. Also es ist sehr dezent so, dass man das auch gut lesen kann und trotzdem spürt,
den Schrecken
spürt, ja, genau. Ja. Ja, ja.
Gut, ich denke, die hat das ja auch nur erfahren nachher durch den Prozess.
Ja.
Und die Videos, was ihr, weil ich denke, sie hat selbst da eigentlich keine Erinnerung dran gehabt.
Also
ne?
Genau, und es war dass sie mehrere Jahre gedacht hat, sie wäre krank.
Mhm.
Also sie hat unter Erinnerungslücken gelitten, auch unter körperlichen Beschwerden, ist immer wieder zum Arzt, hatte immer wieder auch ihren Mann dabei. Die Ärzte waren oft Freunde ihres Mannes, ne? Und die Ärzte haben immer gesagt, nee, ist nix, keine Ahnung, alles okay. Ja,
okay.
Also auch Gedächtnislücken und so sind immer runtergespielt worden. Und das waren oft, sie erzählt dann im Nachhinein, dass ihr klar wurde, sie kann sich an den Tag nicht erinnern, weil sie da noch halb betäubt war über den Tag hinweg. Ne? Weil dieses Mittel noch nicht
abgebaut
war. Ja, und sie hat gesagt, also der Anfang war, dass irgendwann bekam sie einen Anruf, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von der Polizei, sie möge doch, also sie war irgendwo mit irgendeiner Enkelin und dann kriegt sie einen Anruf von zu Hause, von der Polizei, ihr Mann wäre festgenommen worden, er hätte in dem und dem Supermarkt andere Frauen unter den Rock gefilmt.
Okay.
Ja, der war aber noch nicht festgenommen oder so, sondern es ging nur um dieses, und sie kam dann dorthin, um ihn abzuholen und er hat bitterlich geheult, ja, sie soll ihm verzeihen, er würde das nie wieder tun, er sei da zu weit gegangen. Und zu dieser Zeit war das alles schon am Laufen mit ihr. Also war das schon so, dass es Nächte gab, wo er sie betäubt hat, dass er sie verkauft hat, ja. Und das Erste, was sie davon erfährt, ist, dass er anderen Frauen unter den Rock gefilmt hat. Und dadurch sind die auf diesen Dominique Pellicot aufmerksam geworden, haben weiter nachgebohrt, hatten dann auch sein Handy, haben andere Aufnahmen gefunden und so kam das peu à peu ans Licht. Und ja, es hat lange gedauert, bis sie auch sich selbst in der Lage gesehen hat, sich Aufnahmen anzuschauen.
Ne? Das kann ich mir vorstellen. Genau.
Also sie hat sehr eng natürlich auch dann zusammengearbeitet mit ihren Anwälten. Die haben dann gesagt, wenn sie im Gerichtssaal sitzen, dann werden die Aufnahmen gezeigt werden. Und da müssen sie drauf vorbereitet sein. Ne? Mhm. Und da hat sie dann gesagt, naja, sie muss sich das auch anschauen. Und also das kann man sich nicht vorstellen. Dann erzählt sie auch von Angeklagten, die gesagt haben, nee, ich habe das nicht gemacht. Nee, das habe ich nicht gemacht, das war ich nicht. Und 5 Minuten später wird die Aufnahme gezeigt, ja, wie dieser Mann dann diese Dinge tut. Ne? Also wo man das fast nicht glauben kann, ich habe da gar kein Wort dafür. Ich glaube, viele sind wirklich in der Lage, ihr eigenes Tun dann zu leugnen und auszublenden, tatsächlich irgendwie. Die haben selbst im Gerichtssaal immer noch gedacht, sie können sich da irgendwie rausreden oder so. Ja, obwohl sie wussten, dass es da Videos von gibt. Also wie gesagt, es gibt... Genau. Das war schon ein hartes Buch. Also man darf gar nicht so stark darüber nachdenken eigentlich. Ne? Und sie schafft das aber auch, sie hat nicht nur sich selbst quasi erhalten als Persönlichkeit, sondern sie hilft, also ich hatte das Gefühl, sie hilft auch uns Leserinnen, wenn wir das lesen, dass man auch nochmal sieht, sie ist nicht untergegangen. Ja, sie
obwohl es wirklich schlimm, also
ja,
es
ja,
wirklich,
ja.
Sehr heftig ist.
Sie hat hier wirklich eine Hymne an das Leben geschrieben. Sie hat sie haben einige Enkel, sie hat 3 Kinder und in dem Zusammenhang versucht sie nicht immer zu leiden. Also sie leidet auch nicht immer, das schreibt sie auch. Ne? Mhm. Es ist sie ist ein Opfer, aber auch als Opfer muss man nicht immer leiden.
Mhm.
Ne? Also ja, also es ist für mich, sie ist nicht so typisch, denke ich. Also oder wie man sich das so vorstellt. Ne? Sie schreibt auch, dass sie ganz oft Menschen begegnet ist, die zu ihr gesagt haben, wie kannst du überhaupt noch auf 2 Beinen stehen? Wie kannst du überhaupt weiterleben?
Mhm.
Wieso brichst du nicht komplett zusammen? Hm? Und irgendwie schafft sie es, ja.
Vielleicht hat das, weiß ich nicht, also es ist reine Spekulation, auch damit zu tun, dass sie ja das nicht direkt erlebt hat, miterlebt hat,
ja.
Quasi, oder nicht wahrgenommen hat durch diese Betäubung und erst hinterher gesehen hat, was da auch passiert. Vielleicht hast du dann schon so ein bisschen Abstand, keine Ahnung. Also das ist wirklich reine Laienphilosophie, Laienpsychologie. Aber ich finde, das war ja schon wirklich ein, ein Riesenschritt zu sagen, ich mache diesen Prozess öffentlich.
Ne? Ja, ja, ja. Das hat, sagt sie auch, hat sie sich erst kurz zuvor entschieden. Sie war die ganze Zeit vorher, war sie der Meinung, sie möchte das unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Und dann hat sie überlegt, sie will, dass die Täter gesehen werden und dass die Menschen Gelegenheit haben, dazu zu kommen und auch sie zu sehen, dass sie noch steht quasi. Und ja, dass die Scham die Seite wechselt. Sie hat sie schreibt, dass sie unheimlich viele, eine unendliche Anzahl von Briefen und E-Mails bekommen hat mit Zuspruch, aber auch mit ähnlichen Geschichten von Frauen, die sich einfach nicht trauen, das öffentlich zu machen, die Täter anzuzeigen und dann durch den Prozess zu gehen.
Eine bemerkenswerte Frau.
Auf jeden Fall. Fall, ne? Genau. Ja, also, boah. Ja, sehr ernst, die Sache, Gänsehaut, ja, ja. Genau, also wie gesagt, Giselle Pellicot, die Scham muss die Seite wechseln, eine Hymne an das Leben.
Und wir machen direkt weiter.
Noch direkt
mit,
weiter.
Mit einer anderen bemerkenswerten Frau. Der Sanna Marin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zum Glück hat sie keinen so komplizierten finnischen Namen. Das ist ganz gut, aber auch die Sanna Marin hat eine Biografie geschrieben, Hope in Action, die Zukunft gehört uns. Und zwar, ich weiß nicht, ob der Name jedem etwas sagt, die Sanna Marin war, das muss ich nochmal genau gucken, von wann. Genau, von 2019 bis 2023 finnische Ministerpräsidentin. Mhm. Und die war beim Amtsantritt war sie 34 Jahre alt. Mhm. Also das ist schon auch eine Besonderheit, wenn so viele weibliche Ministerpräsidentinnen gibt es ja nicht und dann auch noch so eine junge. Mhm. Das war glaube ich, bemerkenswert. Das ging auch, glaube ich, schon durch einige,
ja,
durch einige Pressemitteilungen,
ja,
damals. Ne?
Ja, das Parlament oder viele Politiker in Finnland sind ja auch verhältnismäßig jung, ne, im Vergleich zu unseren. Und der Frauenanteil ist auch, glaube ich, ziemlich hoch.
Der Frauenanteil ist ziemlich hoch. Die hatte auch, also ich musste selbst googeln, aber ich habe so viele Zettel in diesem Buch drin.
Ja.
Von, fand ich,
es sind mit Sicherheit 20 Zettel.
Ich habe sogar angefangen, die Zettel zu beschriften.
Beschriften, genau.
Die hat eine Regierung geführt mit, ich glaube, an 5 Parteien involviert.
Mhm.
Und davon war, also von den anderen 5 Parteien waren 4 Frauen die Fraktionsvorsitzende, also mit einer sehr weiblichen Regierung an der Stelle.
Mhm.
Und also das Buch ist so aus mehreren Gesichtspunkten, fand ich das sehr interessant. Einmal, klar, die Frau in der Machtposition, so eine junge Frau, eine hübsche Frau, ne? Also eine in der Machtposition.
Ja.
Wie reagiert da das Umfeld? Ne?
Mhm.
Was sind so die Schwierigkeiten, die sie hat und so? Und die ist ja auch nachher möglicherweise über den einen oder anderen Skandal, also Skandal in Anführungszeichen, gescheitert, weil da wurde irgendein Video gepostet, wo sie tanzt und trinkt.
Oha, schrecklich.
Ne? Also ne, für eine Frau Mitte 30 ist das jetzt, wenn die in ihrer Freizeit mal tanzt und trinkt, ist das, glaube ich, ja nicht, eigentlich nichts Verwerfliches, ne, aber das wurde sehr strikt begutachtet. Auch wie sie sich kleidet, ne, was sie für Make-up hat und so weiter. Ne? Also das wurde immer schon auch selbst in Finnland, die noch sehr, sag ich mal, sehr eine hohe Gleichberechtigung haben, ist das trotzdem immer noch ein Thema
gewesen. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, zu ihrer Schminke oder so, habe ich gelesen, dass das Bundeskanzleramt von Mai 2025 bis Dezember 2025, also noch kein ganzes Jahr, insgesamt um die 15.000 Euro für Visagisten und Maske und Friseur ausgegeben haben. Das Bundeskanzleramt, wir wissen ja alle, wer Bundeskanzler ist. 14.000 Euro von Mai bis Dezember. Da brauchen sich die Finnen doch nicht aufregen.
Ja. Genau.
Ja.
Also die...
Wie ist denn das gekommen? Waren die vorher, also wie soll ich sagen, wie war die Regierung vorher? Musste sie starke Ellenbogen haben?
Also die hat sich schon auch sehr früh für eigentlich das Thema Politik entschieden, ist dann auch in der Sozialdemokratischen Partei relativ schnell aufgestiegen, war dann auch Abgeordnete im Parlament und wurde dann auch Verkehrs- und Kommunikationsministerin. Und dann ist der amtierende Ministerpräsident, der Antirinne, ist zurückgetreten und dann wurde sie ernannt oder benannt als nominiert als Ministerpräsidentin und wurde dann halt auch entsprechend bestätigt und verwählt. Also das Thema Politik hat schon immer ihr Leben auch bestimmt. Die war halt auch angefangen wirklich Kommunalpolitik und dann halt auch immer höher. Das war schon so ihr Thema. Und selbstverständlich geht es auch nicht ganz ohne Ellbogen. Also ich meine, nur mit nett lächeln wird man jetzt da auch nicht irgendwas. Aber sie vertritt auch sehr stark bestimmte Werte. Das ist halt auch sowas, was man dann so ein bisschen, oder was man aus dem Buch auch lernen kann quasi, wie auch so der Sozialstaat in Finnland funktioniert. Also so soziale Gerechtigkeit, Bildung für alle, soziale Sicherheit auch für alle. Und das sind halt auch Themen, neben jetzt auch Gleichberechtigung und Klimapolitik, die sie halt auch sehr stark vertreten hat. Und das fand ich halt, also ich wusste jetzt über Finnland, muss ich zugeben, relativ wenig.
Ja.
Bin jetzt so nicht so. Aber ich fand das, also über Finnland auch zu lernen, wie das so funktioniert, wie auch so das Verhältnis zu Russland ist, auch historisch gesehen, weil das gehörte ja mal als Großfürstentum Finnland zu Russland.
Okay, ja.
Die haben die längste Grenze zu Russland. Das, also so diese ganze Geschichte, das erklärt auch so ein bisschen, wieso und warum Finnland gegenüber Russland so und so agiert hat. Allerdings kam dann auch mit dem Ukraine-Krieg, kam dann auch die Erkenntnis auch in Finnland, dass so ein NATO-Beitritt, glaube ich, schon ganz gut wäre. Und das ist auch genau in ihre Zeit, ihre Regierungszeit gefallen. Also die haben mit Schweden zusammen den schnellsten NATO-Beitritt aller Zeiten hingelegt. So in einem Jahr. Also haben die es geschafft, dann auch der NATO beizutreten. Die hatte während ihrer Regierungszeit die Corona-Krise. Da hat sie halt auch viel beschrieben drüber, dass sie der Meinung ist, dass weil Finnland einen sehr stabilen Sozialstaat hat, auch die Finnen, die Bürger, sehr viel Vertrauen in den Staat haben. Ich sage, das passiert halt nicht so über Nacht, sondern da brauchst du halt schon Jahre, Jahrzehnte, bis so dieses Vertrauen da ist. Aber dann vertrauen die Bürger auch dem Staat. Also wenn der Staat sagt, bleibt jetzt mal lieber zu Hause während der Corona-Krise, dann wird das auch mehr oder weniger akzeptiert. Das ist, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen... Also, sie beschreibt das halt auch als Grund, warum eigentlich auch Finnland dann relativ gut aus der Krise rausgekommen ist.
Da ist doch sowieso, in Finnland ist doch da eine Hütte und dann...
das dünnst bis sie
500 Kilometer weiter, die nächste Hütte.
Ja gut, die haben halt schon noch ein paar größere Städte. Klar, das ist das dünnst besiedelste Land, glaube ich, in Europa. Die haben 5,5 Millionen Einwohner. Also die kennen sich mit Sicherheit alle irgendwie. Also die kennen jemand, der kennt jemand, der kennt jemand. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Situation. Aber das ist so auch was sie eigentlich sehr sehr schön so beschreibt. Ne? Mhm. Also dass dieser starke Sozialstaat, ich meine, der ist dann auch immer mal wieder in Frage gestellt worden, je nachdem, wer da gerade so ein bisschen an der Regierung war, da wurde auch schon mal dran geknapst. Aber prinzipiell schreibt sie, dass halt die Bürger schon das Vertrauen haben, dass es der Staat eigentlich gut mit ihnen meint, mhm, und dass sie auch immer aufgefangen werden von einem Sozialstaat.
Mhm. Ja, mhm, ja, ja.
Und sie sieht das Buch halt auch so ein bisschen als, als Aufruf oder als, ja, Mut zu machen für andere Frauen. Ne? Mhm. So die letzte Geschichte ist so halt auch ganz hübsch. Also in Finnland geht man halt immer in die Sauna.
Ja.
Also auch bei, ja, was haben die da, so eine Pressekonferenz oder
und
so,
geht
so
es nachher.
Sommerfest und in, so, ja genau, ein Sommerfest für politische Journalisten. Und dann, das scheint wohl so eine sehr lockere Atmosphäre zu sein, und dann geht man halt auch in die Sauna.
Ja, ne? Okay.
Und die sagt halt, also was man schon nicht unbedingt macht, ist so gemischte Sauna.
Mhm.
Ne? Das heißt, sie ist dann in die Sauna mit Journalistinnen,
ja,
gegangen.
Aha,
ne? Und dann kam ein Journalist auf sie zu und hat sich beschwert.
Mhm.
Er war verärgert, weil seine Kolleginnen so viel Zeit mit mir als Ministerpräsidenten verbringen konnten und Männer davon ausgeschlossen waren. Der Zugang zu diesen Gesprächen war ihnen verwehrt. Ich weiß genau, wie sie sich fühlen, entgegnete daraufhin eine der Journalistinnen.
Ja, ja.
Also, der hat gerade erlebt, was Frauen sehr oft erleben, ja, ne, dass eigentlich der Zugang zu Macht und Wissen versperrt ist.
Ja, ja.
Ne? Und sie hat das jetzt hier an diesem Beispiel mit der Sauna klar gemacht. Und ja, das ist halt so eine Episode
ein
aus diesem ganzen Buch.
Ja.
Also das ganze.
Ja.
Und das fand ich halt auch sehr, ein sehr schönes Beispiel.
Ja.
Ne? Dass dann der Mann, der eigentlich immer wahrscheinlich vorher zu allen Ministerpräsidenten mit in die Sauna durfte, jetzt nicht mit in die Sauna durfte, hat sich da ein bisschen zurückgesetzt gefühlt.
Hat sich zurückgesetzt gefühlt, ja.
Genau.
Ja.
Und das, ja, und sie denkt schon, also nee, sie ermutigt eigentlich auch Frauen, sich zu engagieren, auch in der Politik zu engagieren und auch die Welt zu verändern. Und deswegen heißt das Buch auch Hope in Action, die Zukunft gehört uns, Inspiration und Impulse von Finnlands jüngster Ministerpräsidentin.
Ja, genau.
Genau.
Da haben wir ein positives Ende. Die Hoffnung ist nicht gestorben. Die Zukunft gehört uns. Ja?
Genau.
Ja, sehr interessant. Das ist sehr interessant in Finnland. Ja.
Also ich fand das wirklich spannend. Ich finde, da ist manchmal so ein bisschen Blabla dabei. Muss man jetzt auch zugehen. Ne? Aber wie gesagt, also ich fand das, das ist ja jetzt alles auch noch nicht so lang her. Ne?
Ja.
Der NATO-Beitritt, das Verhältnis zu Russland, die Corona-Krise.
Ja.
Ne? Das ist ja alles schon noch sehr aktuell eigentlich.
Ja.
Und dann jetzt wirklich mal eine junge Frau zu sehen, die da, also ähnlich wie die Neuseeland, die, ja.
Ja.
Aden Jakanta.
Ich habe noch eine Frage dazu.
Ah, du hast noch eine Frage.
Zu Finnland.
Zu Finnland.
Ob da auch, haben die auch so nationalistische Bestrebungen oder ist das dort nicht so ein Problem?
Die haben die schon auch ein bisschen, aber auch nicht, glaube ich, noch nicht so extrem.
Okay. Ja. Ja, interessant, ja.
Weil sie ist auch der Meinung, dass wenn ein Staat funktioniert und gewisse Sachen einfach zur Verfügung stellt, also Bildung für alle, Wohnung für alle, Arbeit oder Absicherung für alle, dann hast du auch nicht so diesen extremen Rechtsruck.
Ja, genau. Ja. Ja, da war auch was in der Presse irgendwann mit Wohnungslosigkeit, dass dort quasi, dass sie das ausgerottet haben durch so ein bestimmtes Programm, dass jeder, also also Wohnung zuerst, wie ich weiß ja, nicht genau, ja, wie der englische Begriff ist, ne? Housing first oder so, ne? Dass man als erstes eine Wohnung bekommt und nicht die Wohnung am Ende dieser langen, langen Kette steht, nach dem Gang zum Sozialamt und das machen und das machen, ja, und genau, dann vielleicht genau, irgendwann, ja, genau, mal eine Wohnung, da sondern dass das, ja, zuerst, ja, gibt es die Wohnung quasi und von dort aus schaut man weiter und dass man es so geschafft hat, Obdachlosigkeit sehr, sehr, sehr gering zu halten. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, es ist eine Riesenfläche und es sind wenige Leute. Ne? Das ist natürlich immer noch mal...
Gut, was, aber das sind auch Flächen, was, wo jetzt nicht unbedingt jemand hinziehen will.
Nee, klar. Ja,
also ja. Du warst irgendwie wirklich die Holzhütte, ja, 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 irgendwo im Wald.
Ja, ja, nur mit 5,5 ja, Millionen kannst du andere Sachen machen.
Als, hast du aber insgesamt auch weniger Geld.
Ja.
Also ich meine, das ist ja proportional wahrscheinlich. Aber sie schreibt, also diese wirtschaftliche und soziale Gleichheit sieht sie als eine notwendige Grundlage für das Wohlergehen des Einzelnen als auch der Gemeinschaft an. Ne?
Mhm.
Also dass das nicht, dass das schon wirklich, soll ich sagen, diese soziale Sicherungssysteme, dass die auch immer wieder gestärkt werden. Ne? Also dass da wirklich, dass das was ist, was quasi auch den Frieden im Land, mhm, irgendwo hält. Ne?
Mhm.
Also ich fand es ein sehr interessantes Buch von der Sana Marin und kann es nur empfehlen.
Wunderbar.
Genau, und dann wären wir schon am Ende.
Ja, dann sind wir schon am Ende heute.
Mit und vier tollen Büchern von vier, ja, Frauen geschrieben.
Ja, ich habe schon...
Wir erwähnen es noch kurz.
Ja, ja. Ich habe schon Ideen fürs nächste Mal.
Mhm. Ah.
Aber die sind noch geheim, die sind noch geheim.
Ja. Ich weiß es zwar schon, aber...
Nee, ach so, noch, ja, ja, das und noch und noch. Ja, ja.
Ihr seht, uns geht der Stoff nicht aus.
Nee, niemals.
Und
ja,
wir fahren nächste Woche auf die Leipziger Buchmesse.
Mhm.
Da wird es nicht weniger Bücher geben.
Dort wird es nicht weniger Bücher geben. Richtig, wir fahren extra mit einem großen Gefährt, dass wir viele Bücher mitbringen können. Und im Herbst machen wir wieder unsere Illinger Lesetage, die Illitera 2026. Ist eine Vorbereitung.
Genau.
Da kommen noch einige Überraschungen auf euch zu dieses Jahr.
Genau.
Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Viel Spaß beim Lesen.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.